Deutschlandfunk Kultur heute.
Ein Literatur- und ein Theaterfestival, beide digital, eine Ausstellung nicht nur für Naturhasser und ein Rückblick auf ein zentrales historisches Ereignis vor 500 Jahren in Worms. Das sind die Themen in dieser Ausgabe von Kultur heute. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Heimat, das ist so ein Begriff, mit dem sich einige schwer tun, den andere aber überhöhen. Heimat, das klingt nach piefigem Deutschtum oder schlimmer noch nach ideologischem Nationalismus. Einerseits. Andererseits ist Heimat vielleicht eine schöne Idee von einem Ort, der keinen festen geografischen Platz hat, sondern ein Gedanken- oder Beziehungsraum ist. Das Center for Literature auf Burg Hülshoff nahe Münster, dem Geburtsort der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, hat diesem Begriff nun eine dreitägige digitale Veranstaltung gewidmet, die heute endet. Und um die Problematik des Wortes Heimat zu verdeutlichen oder zu entschärfen, wurde der Titel Phantom Homeland gewählt. Cornelius Wüllenkemper hat den Vorträgen von Autorinnen und Autoren zugehört, zu denen unter anderem die Dichterin und Performerin Tricia Lowe gehört.
Where I feel home is where I can be seen fully.
Wo ich mich zu Hause fühle, ist dort, wo ich als Ganzes wahrgenommen werde, auch mit allen meinen hässlichen Seiten. Und ich glaube, das finde ich am meisten in Freundschaften.
In all of the ugly parts too, and I think that I find that mostly in friendships.
Für die US-amerikanische Autorin Tricia Lowe ist Heimat vor allem an Menschen gebunden, denen sie vertraut. Als chinesische Einwanderin in die USA kennt sie die gefährliche Seite eines übersteigerten Heimatbegriffs, der ausgrenzt, anstatt einzuschließen. Aber nicht nur für Menschen mit Migrationsgeschichte kann Heimat ein problematischer Begriff sein. Der deutsche Autor Jan Brandt etwa hat 4 Heimaten, seine Herkunftsregion Ostfriesland und seine Berliner Wahlheimat und zugleich sein damaliges und sein heutiges Ich. In Phantom Love Letters, einem fiktiven Briefwechsel mit seiner Freundin, berichtet er vom Heimatbesuch in Ostfriesland.
Ich beginne, wie sie zu denken und zu sprechen, benutze Ausdrücke, die ich in der Stadt nie verwenden würde, weil sie dort niemand kennt. Hier muss ich niemandem erklären, was ein Spökenkieker oder Kaulmors ist. Dennoch spüren sie bei allem, was ich sage und tue, dass ich eigentlich woanders lebe. Sie nehmen mich nicht für voll. Für sie bin ich durchscheinend wie ein Geist, da und doch nicht da, halb in dieser, halb in einer anderen Welt lebend.
Auch hier, Heimat kann ausgrenzen und einschließen, kann Orientierung geben und zugleich einengen. Zwar muss sich der Heimkehrer nicht erklären, fremd bleibt er dennoch. Für ihn sei Heimat ein kontaminierter Begriff, so Jan Brandt, denn es sei unmöglich, an Zeit und Ort der Nostalgie zurückzukehren. Bedeutet Heimat also, sich mit einem Ort auseinanderzusetzen, sich an ihn zu erinnern oder ihn vergessen zu wollen? Nicht unbedingt, meint Journalist und Autor Daniel Schreiber. Er ist überzeugt,
dass die meisten Menschen Heimat mit Zuhause verwechseln, indem sie einfach lieber sich an ein kollektives Konstrukt klammern, als sich wirklich für sich im eigenen Leben ein Zuhause zu bauen. Das Interessante ist ja, dass dieses selbstgebaute Zuhause viel stabiler ist als dieser kollektive, übergeordnete Begriff. Nationale Konstrukte, Grenzen, politische Strukturen können über Nacht zusammenbrechen und das ist häufiger, als man denkt.
Im Panel Heimat und andere Gespenster ging es um die Traumatisierung derjenigen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden und eine neue Heimat finden müssen. Der in Sri Lanka geborene deutsche Autor Senthuran Varatharaja hat die Fluchtgeschichte seiner Familie und die Ankunft in Deutschland nur als gespenstisches Schweigen erlebt, als transgenerationelle Traumatisierung, die er schreibend zu lösen versucht. Wie brüchig Konzepte von Vertrautheit und Heimat als gemeinsamer, integrativer Lebensort auch und gerade in der Pandemie sind, brachte die Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Mito Sanyal auf den Punkt.
Wir brauchen tatsächlich auch das physische Gefühl von Verbundenheit wieder. Das ist ja nach einem Jahr Pandemie ein so riesiges Problem. Einfach nur irgendwie Nähe von Menschen ist ja schon Gefahr, ne? Und da gibt es ja ganz viel Forschung zu, dass irgendwie Rassismus ja mit irgendwie dem Gefühl von Angst und Kontaminierung zu tun hat. Wir haben jetzt seit einem Jahr nur die Rhetorik von Kontaminierung. Wir brauchen eine Rhetorik von Verbundenheit, ganz wichtig.
Heimat ist nicht nur in der identitätspolitischen Debatte ein widersprüchlicher Begriff, der Segen und Fluch, Verwurzelung und Tümelei zugleich bedeuten kann, der eine Selbstverortung durch die Abgrenzung vom Fremden schafft, Das war ein Leitgedanke bei dieser vor allem jung, kosmopolitisch und migrantisch besetzten Konferenz. Was aber verbinden Hochbetagte mit dem Begriff Heimat? Menschen, die ihre Region selten oder nie verlassen oder deren Familien seit Generationen am selben Ort wohnen. Das blieb ungesagt. Wer keinen Ort hat, den er Heimat nennt, ist längst nicht unbehaust, sondern muss sich sein Zuhause jenseits kollektiver Strukturen in sich selbst suchen. Heimat ist ein Prozess und vor allem das, was man daraus macht.
Phantom Homeland, eine Veranstaltung des Center for Literature auf Burg Hülshoff, ein Beitrag dazu von Cornelius Füllenkemper. Für viele Festivals oder Symposien gilt gerade, dass sie eigentlich vor Ort hätten stattfinden sollen, wegen der Pandemie aber nur digital umgesetzt werden können. Nach einem Jahr, in dem es nur eine kurze Phase der vorsichtigen Öffnungen gab, experimentiert die Theaterplattform nachtkritik.de mit einem Theaterfestival, das von vornherein als Netzereignis gedacht wurde. Das scheint nur logisch, wenn man an ein Szenario von ständig neuen Virusmutationen denkt oder an eine Welt, in der der Klimawandel großzügigen Festival- oder Kulturtourismus zumindest einschränken könnte. Welche Möglichkeiten bietet der digitale Raum fürs Theatermachen und welche Schwierigkeiten? Barbara Behrendt hat sich die ersten beiden Tage des digitalen Zoom-In-Festivals für uns angeschaut.
Ein Vater beim Joggen mit seinen Kindern am Rhein. Die Geschwister bleiben erschrocken stehen. Kameraschwenk. Unter einem umgekippten Boot gucken die Beine einer Leiche hervor. Der Vater greift zum Handy.
Vreni, heißt tot.
Bleib, wo du bist. Ich komm gleich.
Klar, schon wer die Musik aus David Lynch's Serie Twin Peaks hört, der weiß, dass jetzt ein Mystery-Thriller folgen muss. Mit allerlei wirren Träumen und Symbolen. Hier wird bei der Leiche des Teenagers die Feder eines Blutfinks gefunden und ein Waldjunge gibt unheimliche Rätsel auf. Die Performerinnen der Gruppe Vorschlag Doppelpunkt Hammer haben aber keinen Theaterfilm gedreht, sondern posten ihre Geschichte im Messenger-Dienst Telegram. Die Episoden, die in der Schweiz mit Laien aus dem Ort aufgenommen wurden, bleiben das einzige voraufgezeichnete Element. Darüber hinaus schicken sich Gesine Hohmann als lokale Kriminalistin und Christopher Gudmundsson als verschrobener Ermittler aus der Großstadt in Echtzeit Nachrichten und Selfie-Videos. In drei unterhaltsame Serienfolgen haben sie den Abend gegliedert. In den Pausen dazwischen darf die Telegram-Gruppe im Chat rätseln, wer der Mörder sein könnte. In seiner Unmittelbarkeit hat das durchaus etwas vom Live-Moment des analogen Theaters. Ähnlich ist das bei der interaktiven Inszenierung auf der Videoplattform Zoom, die die Österreicher Nesterwall in Goodbye Kreisky bespielen. Ein Abend benannt nach dem ehemaligen österreichischen SPÖ-Bundeskanzler. Ums Gesehen werden und Mitmachen kommt man hier nicht herum. Es macht aber Spaß, weil die Gruppen nur aus rund 10 Menschen pro Zoom-Raum bestehen und man sich schnell aneinander gewöhnt. In der etwas verworrenen Geschichte bilden die Zuschauenden die Kommission, die die letzten Sozialdemokraten observieren. 50 Jahre haben sie in einem Bunker überlebt.
Es geht jetzt um die zentrale Frage, was wir mit den letzten echten Sozialdemokratinnen dieser Welt machen. Sollen sie sich auflösen und sich in die heutige Welt integrieren? Oder sollen sie beisammen und geschützt bleiben? Und seien Sie ehrlich, haben Sie, werte Kommission, noch nie mit Nostalgie an die goldene Zeit der Sozialdemokratie zurückgedacht?
Zumindest ansatzweise entstehen so in der Gruppe Gespräche über Demokratie und Wahlfreiheit. Nachtkritik.de hat 6 aussagekräftige und exemplarische Produktionen von freien Gruppen eingeladen. Das ist kein Zufall, sind es doch oft die freien Künstler und Häuser, die bereits vor Corona digital experimentiert haben. Wer wissen will, was im Netztheater State of the Art ist, bekommt hier einen guten Einblick. Darüber hinaus ist das Kurzfestival auch Branchentreff, bei dem in Workshops etwa Fragen zu digitalem Urheber- und Vertragsrecht geklärt werden. Und vor allem undogmatisches Diskussionsforum, wo offen überlegt wird, ob digitale Bühnen in der Post-Corona-Zeit noch gebraucht werden. Amelie Deufelhardt, die Intendantin von Kampnagel in Hamburg, möchte die Politik drängen, die digitale Innovation finanziell zu fördern. Auch, weil die Theater dadurch inklusiver und internationaler würden.
Dass wir Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen, sei es, dass sie krank sind, dass sie alt sind, dass sie nicht ihr Haus gut verlassen können, Wir können neue Zugänge auch schaffen mit unseren digitalen Bühnen. Wenn wir auch da die Tools erweitern, wie wir Stücke verbreiten, können wir uns auch nochmal ein deutlich größeres, erweitertes, mehrstädtisches, internationales Publikum schaffen.
Für alte Menschen, das muss man allerdings klar festhalten, hat das Netztheater bislang nichts zu bieten. Stefan Stock von Vorschlag Hammer sieht aber Vorteile, was die Theaterschwellenangst junger Menschen angeht und solcher, die sich nicht zum Bildungsbürgertum zählen. In der Interaktivität erkennt er zudem eine neue Gleichberechtigung.
Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Leute das wahnsinnig gerne anschauen mit ihren Familien und sich selber eine Watchparty organisieren oder so und dass die Leute sich selber also entscheiden, wie sie das betrachten wollen. Das kommt, glaube ich, auch aus dem Internet, dass man sich mehr Freiheit nimmt, so selber sich die Sache zu nehmen, die einem angeboten wird. Und das finde ich irgendwie ein voll schönes Verhältnis, dass diese Gleichberechtigung von Zuschauer und Performenden viel selbstverständlicher ist für Leute im Internet.
Deutlich wird beim Netztheaterfestival, ein Entweder-Oder-Denken führt nicht weiter. Das digitale Theater bietet ein Surplus, ein Zusatz zum realen Theater in der Stadt, das andere Publiken anspricht. Ob es relevant bleiben kann, sobald sich das Kerngeschäft wieder im analogen Raum abspielt, weiß niemand. Bis dahin kann man aber auch digital durchaus das eine oder andere Gemeinschaftserlebnis haben.
Barbara Behrendt mit einem Bericht zum Zoom-In-Theaterfestival. Während es bei uns keine Aussicht auf Öffnungen der Bühnen gibt, sind sie in anderen Ländern trotz ähnlich hoher Infektionszahlen offen, wie in Spanien. Madrid hat aktuell einen Inzidenzwert von knapp 200, aber das Opernhaus Teatro Real zum Beispiel spielt vor Publikum. Möglich ist das durch strenge Sicherheitskonzepte. Die Besucher müssen negative Tests vorweisen und dürfen Innenräume nur mit Abstand und medizinischen Masken betreten. Auch für die Ensembles gelten strenge Vorschriften. Für alle Bühnen sind die Öffnungen auch finanziell wichtig, weswegen das Teatro Real der Meldung widersprach, im März seien 24 Corona-Tests im Haus positiv ausgefallen. Für kommenden Montag ist schließlich die Premiere der Oper Peter Grimes von Benjamin Britten geplant. Unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer hat nachgeforscht.
Der Schock war groß. Ein Corona-Ausbruch am Teatro Real trotz Sicherheitsprotokollen, trotz häufiger Corona-Tests. Waren die Konzepte doch nicht gut genug? Hat jemand geschlampt? Kann man eben ganz einfach in Corona-Zeiten doch keine Opern auf die Bühne bringen? Kann man, sagt Santiago Moreno, renommierter Infektiologe und Chef des medizinischen Beirats, den die Oper eingerichtet hat, bevor sie den Spielbetrieb im Sommer wieder aufgenommen hat. Ausbruch, das klinge für Laien ja sofort nach einer unkontrollierbaren Situation, so der Mediziner. Aber der Begriff beschreibe in der Fachsprache einfach ein besonderes Infektionsgeschehen. Eine gängige Definition sei, wenn doppelt so viele Fälle auftreten wie erwartet. Das sage noch nichts darüber aus, woher die Infektionen stammten. Aber wollte die Oper den Fall vielleicht doch einfach kleinreden, fragen spanische Medien. Denn das Teatro Real meldete zunächst nur 15 Fälle, die Regierung dagegen 24. Technisch haben beide recht, denn 9 Fälle gab es im Opernchor, der ein eigenständiges Unternehmen ist. Ungeschickte Kommunikation räumen Opernmitarbeiter inzwischen hinter vorgehaltener Hand ein. Aber es gehe eben nicht um eine Quelle, die 23 andere in der Oper angesteckt habe, wie das Wort Ausbruch es erst einmal suggeriere. Operndirektor Ignacio Garcia Belenguer betont, mehrere Ansteckungen seien mit großer Sicherheit unabhängig voneinander außerhalb des Opernhauses geschehen. Durch die Kontaktnachverfolgung wisse man zum Beispiel, dass Chormitglieder ihre Lebenspartner, ebenfalls Chorsänger, angesteckt hätten. 2 weitere Chormitglieder seien außerhalb der Oper gemeinsam Kaffee trinken gewesen und hätten sich dabei angesteckt. Mit letzter Sicherheit lässt sich nicht beweisen, dass es zu keiner Ansteckung in der Oper gekommen ist, aber die Regionalregierung hält die Sicherheitskonzepte nach kleineren Anpassungen weiter für ausreichend. Tatsache ist, dass es die Oper geschafft hat, die weitere Ausbreitung unter Mitarbeitern im Chor oder dem Ensemble zu verhindern. Dank massiver Testungen, die nicht einem starren Zeitschema folgen, sondern situativ angepasst sind, sagt Infektiologe Moreno. Zuletzt so aufwendig wie anderswo wohl selten.
Se hizo lo que os digo que no es posible hacer en ninguna parte. Y es someter a todos los trabajadores que van a tener contacto a una PCR diaria.
Tägliche PCR-Tests für jede Kontaktperson zusammen mit Nachverfolgung und routinemäßigen Antigentests, zum Beispiel vor Proben, damit definitiv niemand, der sich im Haus oder wahrscheinlicher außerhalb der Oper angesteckt hat, das Virus weiterträgt.
Dentro o más probablemente fuera de la institución no viniera con ella puesta y pudiera.
Eine 250.000 Euro hat das Teatro Real seit der Wiedereröffnung im Juli für Corona-Tests ausgegeben. Eine weitere Million hat es in Hygienemaßnahmen und Technik investiert, sagt Operndirektor Garcia Belenguer. Spender für Desinfektionslösungen, Thermokameras, UV-Lampen, Ionisierungsgeräte, Luftaustausch. Im ganzen Gebäude wird die Luft jeweils im Verlauf von 8 Minuten einmal komplett ausgetauscht. Für die Aufführungen speichert die Oper die Kontaktdaten des Publikums. Zwischen Menschen, die nicht im gleichen Haushalt angehören, bleiben Plätze frei. Das Bühnenbild ist so gestaltet, dass Sängerinnen und Sänger immer genügend Sicherheitsabstand einhalten können oder nur kurzen Kontakt haben. Eine logistische Meisterleistung bleibt es, die mehrfachen Kostümwechsel des 60-köpfigen Chors hinter der Bühne sicher zu machen. Die Corona-Tests vor der Hauptprobe sind negativ ausgefallen. Jetzt muss nur noch die Generalprobe sicher über die Bühne gehen. Am Montagabend ist dann Premiere.
Reinhard Spiegelhauer über das Teatro Real in Madrid und den Umgang des Opernhauses mit Corona. Und jetzt schauen wir ein halbes Jahrtausend zurück. Die Anhörung Martin Luthers beim Reichstag zu Worms vor genau 500 Jahren war eigentlich kein besonderer Tagungspunkt. Von heute aus gesehen war Luthers Rede das zentrale historische Ereignis. Luther, für den die Reise lebensgefährlich war, da er schon mit einem päpstlichen Bann belegt war, hätte in Worms vor Kaiser Karl V. und dem päpstlichen Gesandten seine Schriften widerrufen sollen, in denen er die Kirche scharf angriff. Am 17. und 18. April musste sich Luther nun also rechtfertigen. Er endete der Legende nach mit den Worten: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Ob dieser Satz wirklich in Worms gefallen ist oder nicht, spielt vielleicht gar keine so große Rolle. Warum er aber zum sinnbildlich geflügelten Wort geworden ist, darüber habe ich mit dem Journalisten und Buchautor Willi Winkler gesprochen, der 2016 das Buch Luther, ein deutscher Rebell veröffentlicht hat. Ich habe ihn gefragt, wie stark Luther hier selbst an seiner Legende gesponnen hat.
Luther hat sehr früh angefangen, Luther zu inszenieren. Und für ihn war das auch der Höhepunkt seines Lebens. Das darf man ja nicht vergessen. Also eine weitere Inszenierung des Lutherbildes ist ja der Anschlag der Thesen, der auch nicht stattgefunden hat. Das hat er nicht bewerkstelligt. Das hat ihn nicht interessiert. Ich gehe mit dem Hammer dahin und nagel die Thesen an die Schlosstür, an die Tür der Schlosskirche. Aber der Auftritt in Worms, er allein gegen den Kaiser, der Ketzer, wagt es, dem Kaiser zu widersprechen oder jedenfalls den Zwang, die Nötigung zu verweigern, abzuschwören. Das war für ihn das wichtigste Ereignis in seinem Leben und ist dann natürlich die Begründung für die neue Kirche, die da beginnt.
Luthers Schriften haben sich ja vorher doch auch schon relativ schnell verbreitet, dank des Buchdrucks. Die Reformation ist ja auch eine Folge der Medienrevolution, wie sie der Buchdruck dann eben dargestellt hat. Und Sie haben das im Prinzip schon angedeutet. Wie hat Luther den Reichstag vielleicht auch als mediale Bühne genutzt?
Wenn man sich vorstellt, wer da alles versammelt war, das ist ja mehr als heute ein Bundestag. Das war praktisch Bundestag, Bundesrat, alle Ministerpräsidenten, alle Bischöfe, alle Vertreter des Reiches waren da, weil wichtige Dinge zu verhandeln waren, vor allem eine Rechtsaufteilung zwischen der kaiserlichen Macht und der weltlichen und der regionalen in Deutschland. Und das war natürlich die beste Bühne, die Luther haben konnte, der Reichstag als Hintergrund. Ob er das so genau wusste, er war ja kein politisch denkender Mensch. Er wusste ja nicht, dass ein Moment der Weltgeschichte stattfindet. Aber er hat dieses Publikum gehabt und darauf kam es ihm allerdings an. Er sprach zur machtvollsten Versammlung, die es überhaupt geben konnte.
Es gibt eine Bildserie von Lukas Cranach, die sich zeitgleich zum Reichstag verbreitet hat, in der die verkommene Kirche dem Leben Jesus gegenübergestellt wird. Das klingt doch schon nach ziemlich moderner Propaganda.
Das ist richtig. Bildnerisch und ikonografisch und in der Überlieferung ist Lukas Cranach ein Zwilling von Luther. Also er wohnt mit ihm, er lebt mit ihm in Wittenberg. Luther wird Taufpate eines Kindes von Cranach und er beginnt sein Bild zu stechen, zu zeichnen, zu malen und er wird mit Luther reich. Also es entsteht eine solche Nachfrage nach Lutherbildnissen, dass Cranach seine Werkstatt ständig erweitern muss. Und was die Medien betrifft, muss man ja wissen, dass Luther gleichzeitig für große Arbeitslosigkeit gesorgt hat, weil es keine Heiligenbilder mehr geben sollte. Die Heiligen wurden ja abgeschafft. Und die wurden alle ersetzt durch diesen einen Heiligen, den Cranach kreiert hat, Martin Luther.
Also man kann schon sagen, dass Luther und Lukas Cranach und die Werkstatt, um die auch mal mit reinzunehmen, im Prinzip wirklich verstanden haben, welche Macht der Buchdruck und welche Macht die Bilder haben. Ganz anders eigentlich als Kaiser Karl V., der das erst viel später begriffen hat, oder?
Interessanterweise wusste es sein Großvater Maximilian viel besser. Der hat ebenfalls auf die Macht des Bildes gesetzt.
Bei Dürer.
Der hat sich ja mal darüber lustig gemacht, dass inzwischen jeder, der ein Bild mit einer krummen Nase machen kann, als Kaiserbildner dastehen kann, weil man ihn daran erkannt hat, an dieser markanten Nase. Nein, dafür hat sich Karl der V. interessiert, das wusste er nicht. Aber es geht tatsächlich vor allem ums Bild. Es ist richtig, der Buchdruck verbreitet die Schriften von Luther, aber 95% der Deutschen können überhaupt nicht lesen. Aber was sich dann verbreitet, ist das Bild des Mönchs, des Erleuchteten, des Gottsuchers, des Mystikers, des Gelehrten, des Schriftgelehrten, der damit seine Schriften natürlich beglaubigt. Er existiert mitten unter uns, es gibt ihn, man kann ihn anfassen. Also darum diese Empörung des kaiserlichen Legaten, der schreibt, die Leute kaufen das Bild von Luther, sie küssen es und tragen es in die kaiserliche Pfalz hinein. Also das ist eine doppelte Entweihung. Sie verehren ihn religiös und übertragen das auch noch ins Weltliche.
Sagt Willi Winkler, Journalist und unter anderem Autor des Buches Luther, ein deutscher Rebell, zur medialen Inszenierung, zu der Luther seinen Auftritt beim Wormser Reichstag gemacht hat. Das Inszenierte, das ist der Gegenentwurf zur Natur, zum wild und unkontrolliert Wachsenden, zum Rätsel vielleicht auch, zur Gleichgültigkeit des Universums, wie es der Existenzialismus formuliert hat. Die Natur ist eine Gewalt, die mit Stürmen oder Erdbeben Tod und Vernichtung bringen kann. Andererseits ist sie zu etwas geworden, das geschützt werden muss vor dem Menschen. Und sie ist spätestens seit der Romantik und gerade in Corona-Zeiten Erholungs- und Freiheitsraum. Jede Menge Ansätze also, um sich über das Verhältnis des Menschen zur Natur Gedanken zu machen. Eine Ausstellung im Weimarer Schiller-Museum tut genau das. Mit einem interessanten Titel: Ich hasse die Natur. Henry Bernhard, Landeskorrespondent in Thüringen, hat sie gesehen.
Ich hasse die Natur ist ein Einstieg, eine Vorlage, ein Hinhörer. Die Provokation mit dem Zitat aus Thomas Bernhards Drama Der Weltverbesserer gelingt.
Der Antrieb der Natur ist verbrecherisch. Manchmal dreht einem die Natur den Hals um. Die Natur ohne Einfachheit. Man sieht dann diese unendliche Kompliziertheit der fürchterlichen Natur.
Die Hörstationen im Weimarer Schillerhaus, und das ist keck gelöst, bestehen je aus einem Stapel Papier, Größe A1, 10.000 Blatt übereinander. Immer auf das oberste, weiße Blatt wird ein Film projiziert. Im Falle von Thomas Bernhards Text ist es das tragische Ende einer Hochgebirgsexpedition. Daneben eine Steckdose für den Kopfhörer. Und wer den Text mitnehmen mag, reißt sich das oberste Blatt vom Stapel und findet ihn auf dessen Rückseite. Das mag nicht ökologisch nachhaltig sein, aber doch im Sinne der Ausstellungsmacher, die ihre erwählten Texte so an die Wände von Studentenbuden bringen. Damit sich die Besitzer dieselbe Frage stellen können wie Ulrike Lorenz, die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar.
Wie kriegen wir einen ökologischen Gesellschafts- und Bewusstseinswandel weltweit hin? Kann uns das kulturelle Erbe dafür Proviant, Anregungen mit auf den Weg geben? Ja, nein?
Die Klassikstiftung hat mit der Ausstellung einen Sprung ins 21. Jahrhundert gemacht, wo sie doch mit dem neuen Bauhausmuseum im vergangenen Jahr gerade im 20. gelandet war. Dabei kommt die Natur im ersten Teil der Ausstellung sogar nicht freundlich daher, sondern lebensfeindlich und gewalttätig, als Tod, als Krankheit, als Vollstrecker gnadenloser Vergänglichkeit. Mit gut ausgewählten Objekten, die Assoziationen erlauben. Der Rollstuhl des umnachteten Friedrich Nietzsche, die Totenmasken Weimarer Geistesgrößen wie Schiller, Liszt, Wagner oder, recht bizarr, der Lebensplan Friedrich Schillers, den die Kuratorin der Ausstellung Christine Knebel erläutert.
Und zwar ahnte er ja, dass sein Leben nicht sehr lang sein wird und hat dieses Haus erworben. Dafür musste er Schulden aufnehmen und hat sich dann einen Plan gemacht. Was muss ich in jedem Jahr schreiben? Welches Stück muss ich fertig kriegen? Wie viel muss ich damit verdienen, damit ich letzten Endes meine Familie möglichst schuldenfrei bald bekomme? Er hat hier geplant bis 1808. Wie wir alle wissen, ist er ja 1805 dann schon verstorben. Also der Plan ging nicht ganz auf.
Nur zwei von 10 geplanten Theaterstücken konnte Schiller fertigstellen. Auch dies ein Memento Mori. Ebenso wie die Zeitrafferaufnahme eines toten Hasen, der schön wie ein niederländisches Stillleben beginnt und dann von Insekten und Maden gefressen, zerlegt, zersetzt wird. Christliche Wiederauferstehungsvisionen im historischen Gemälde werden knallhart kontrastiert. In einem koreanischen Video kippt die Ausstellung von der Grausamkeit der Natur zur Grausamkeit des Menschen, die sich als Menschlichkeit tarnt.
Und zwar im Rahmen einer Reality-Show hat man ein früh verstorbenes Kind, das Kind war 7 Jahre, und dieses Kind hat man digital rekonstruiert in 3D. Und die Mutter des Kindes, das ist also eine reale Person, wird praktisch mit der VR-Brille in diese virtuelle Welt geschickt und begegnet ihrer Tochter.
Eine Frau, vernetzt mit VR-Brille und Handschuhen mit Sensoren, tastet nach ihrer virtuellen Tochter, spricht mit ihr, versucht sie zu berühren und wird dabei selbst gefilmt. Mit dieser bizarren Vision der totalen Kontrolle auch über den Tod hinaus führt die Ausstellung in Gebiete, wo der Mensch vernichtet und es Gestaltung nennt. In Schönheitsoperationen und Braunkohletagebaue. Das Changieren zwischen Fakten und zeitgenössischer Kunst ist zumeist sehr gut gelungen. Der Mensch erscheint als das verwundbare und verwundende Wesen, das am Ende das Spiel wie Goethes Zauberlehrling zu weit treibt. So gibt die Ausstellung eine verstörend klare Antwort auf die Frage, wer am Ende am längeren Hebel sitzen wird. Der Mensch jedenfalls nicht.
Menschenopfer mussten bluten. Nachts erscholl des Jammers Qual. Mehr ab flossen Feuergluten. Morgens war es ein Kanal.
Nur zu diesen kurzen Versen aus Goethes Faust II läuft kein Video, nur ein erklärender Text. Die Kuratoren haben mehrere Firmen angefragt. Sie wollten Filme vom Bau der Zugspitzbahn zeigen oder von einem Staudammbau. Nein, mit so einem Text wolle man nicht in Verbindung gebracht werden. Die Frage, ob Goethe noch aktuell ist, bejaht die Ausstellung also.
Henry Bernhardt über die Ausstellung »Ich hasse die Natur« im Weimarer Schillermuseum, die zurzeit noch geschlossen ist, aber mindestens bis August aufgebaut bleibt. Die vorgeschlagene Änderung des Infektionsschutzgesetzes wird von Kulturinstitutionen weiter kritisiert. Heute meldet sich der Deutsche Bühnenverein zu Wort. Mehr jetzt in den Kulturmeldungen mit Anna Kuhn.
Der Präsident des Bühnenvereins, Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, bemängelt, dass es keine Differenzierung zwischen drinnen und draußen gibt. Das hatte gestern auch der Geschäftsführer der Orchestervereinigung kritisiert. Broster sagte der deutschen Presseagentur, dass viele Theater Pläne hätten, im Sommer draußen zu spielen. Die, Zitat, harte und auch durch nichts aufzuweichende Kante mit dieser 100er-Inzidenz hinterlasse jetzt aber Unsicherheit, ob sowas überhaupt im Sommer möglich sein werde. Die Rassismusvorwürfe am Düsseldorfer Schauspielhaus sollen jetzt mit externer Hilfe untersucht werden. Der Generalintendant des Schauspielhauses, Wilfried Schulz, hat in der Rheinischen Post geschrieben, dass, Zitat, an diesem Punkt ein unbefangener Blick von außen helfen soll, der die Situation klärt und bewertet. Außerdem solle künftig ein Verhaltenskodex gelten. Ensemblemitglied Ron Iyamu hatte öffentlich darüber berichtet, am Schauspielhaus mehrfach Opfer von Rassismus geworden zu sein. Mehr als 1400 Mitglieder der Kulturszene hatten sich daraufhin in einem offenen Brief an Iyamus Seite gestellt. Die Leitung des Schauspielhauses hatte sich öffentlich entschuldigt. Mittlerweile fordern mehrere Künstler eine eigene Bühne für People of Color in Düsseldorf. Darüber hatten wir auch hier bei Kultur heute schon berichtet. Beim Auktionshaus Christie's wird nächste Woche ein Kranach-Gemälde versteigert, das seine jüdische Besitzerin unter dem Druck der Nationalsozialisten verkaufen musste. Die Auferstehung von Lukas Kranach dem Älteren von 1530 hing nach dem Verkauf in Hitlers Reichskanzlei. Seine Besitzerin Margarete Eisenmann wurde im KZ ermordet. Ihre Erben versuchten später, das Gemälde wiederzubekommen, vergeblich, bis es 2018 im Nachlass eines amerikanischen Sammlers wieder auftauchte. Auf die Auktion bei Christie's hatten sich die Erben und die Nachlassverwalter des Sammlers geeinigt. Es wird erwartet, dass Auferstehung zwischen umgerechnet 670.000 und 1 Million Euro einbringt. Nachdem gestern die Schauspielerin Helen McCrory gestorben ist, haben Prominente und Politiker unter anderem bei Twitter ihrer Trauer Ausdruck gegeben. McCrory war im Alter von 52 Jahren gestorben. Das hatte ihr Ehemann, der Schauspieler Damian Lewis, gestern mitgeteilt. Die Britin war unter anderem bekannt als Draco Malfoys Mutter Natascha in den Harry-Potter-Filmen. Außerdem spielte sie im Bond-Film Skyfall und der britischen Fernsehserie Peaky Blinders mit.
Das waren die Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Zur Stimmung in der Union, die immer noch keinen Kanzlerkandidaten hat, gleich mehr in den Informationen am Abend mit meiner Kollegin Petra Ensminger. Ich bin Anja Reinhardt, danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Samstagabend.